Ostern unglaublich? Erstes Kapitel. Ist das Leben Jesu historisch belegbar? Ich, Tiberius, Claudius, Drusus, Nero Germanicus und so weiter, denn ich will nicht durch die Aufzählung meiner Titel ermüden. Mein liebster historischer Roman beginnt mit diesen Worten. Ich, Claudius, von Robert von Ranke Gravis. Es ist eine fiktive Autobiografie eines relativ wenig bekannten römischen Kaisers. Der echte Claudius wurde 10 vor Christus geboren und starb 54 nach Christus. Auf politischer Ebene war er die meiste Zeit seines Lebens eine Randfigur, weil er körperlich behindert war. Doch als sein Neffe, Kaiser Caligula, getötet wurde, war Claudius der letzte erwachsene männliche Überlebende in der Familie. Im Alter von 50 Jahren wurde Claudius also, zu seiner eigenen Überraschung, der mächtigste Mensch auf Erden. Doch wenn Sie nicht gerade ein Geschichtsexperte sind oder zufällig die Fernsehserie aus den 70er Jahren kennen, die auf Gravis Buch basiert, dann kann es gut sein, dass Sie noch nie von ihm gehört haben. Als Claudius noch ein Kind war, brachte eine Teenagerin aus ärmlichen Verhältnissen in einem unbedeutenden Teil des Römischen Reiches einen Sohn zur Welt und nannte ihn Jesus. Noch bevor Claudius Kaiser wurde, war der mittlerweile erwachsen gewordene Jesus an einem römischen Kreuz zu Tode gekommen. Anstatt in eine Kaiserfamilie, wurde Jesus von Nazareth in Unbedeutendheit geboren. Er lebte nur ungefähr halb so lange wie Claudius und er starb einen schändlichen, qualvollen Tod. Im Gegensatz zu Claudius, der ein fähiger Historiker war, schrieb Jesus nie ein Buch, befehligte nie eine Armee und herrschte nie über ein Reich. Und dennoch war er der wohl einflussreichste Mensch, der je gelebt hat. In diesem Kapitel werden wir uns die historischen Belege für die grundlegenden Fakten des Lebens Jesu ansehen. Und wir werden die Frage behandeln, ob uns die 4 Biografien im Neuen Testament, die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, verlässliche Zeugenberichte über diesen Rabbi aus dem 1. Jahrhundert liefern, oder ob sie nicht auch Fiktives mit Fakten verweben, wie bei Ich, Claudius. Doch zunächst werden wir Jesu Leben nach diesen Evangelien nachzeichnen. Worum geht es? Vor langer Zeit, im Jahr 4 vor Christus, um genau zu sein, wurde Jesus in Bethlehem geboren, einem Städtchen im südlichen Teil der jüdischen Region Judäa. Die Juden lebten als unterdrückte ethnische und religiöse Gruppe im Römischen Reich. Jesu Mutter, Maria, lebte im unruhigen Norden des Landes in einem unbedeutsamen Dorf namens Nazareth. Maria war der damals geläufigste jüdische Frauenname und diese Maria war so arm, dass der neugeborene Jesus in einen Futtertrog für Tiere gelegt wurde. Doch trotz ihres wenig beeindruckenden Standes behauptete Maria, vom Heiligen Geist Gottes selbst schwanger geworden zu sein. Das war eine ziemlich krasse Behauptung. Im Gegensatz zu ihren heidnischen Besatzern glaubten die Juden an nur einen einzigen Schöpfergott. Dieser Gott war so ganz anders als die griechischen und römischen Gottheiten, die manchmal Menschenfrauen schwängerten und Halbgötter zeugten. Maria behauptete jedoch, dass ihr ein Engel erschienen sei, der gesagt hatte, dass ihr Sohn der Sohn Gottes sein würde. Und weiter habe der Engel gesagt, dass Jesus der weltverändernde König sein würde, den Gott schon so lange versprochen hatte, der Messias in Hebräisch. Oder der Christus in Griechisch. Das nenne ich mal große Erwartungen. Zunächst sah es auch so aus, als könnte jener Jesus dieser große Messias der Juden sein. Er war ein erstaunlicher Lehrer und Wundertäter. Die Menschen sagten, dass allein sein Wort Stürme stillen konnte, Kranke heilte und sogar Tote wieder zum Leben erweckte. Er behauptete, dass er tatsächlich der Sohn Gottes und der lang erwartete Christus sei. Doch ganz ungewöhnlich für einen solchen Thronanwärter, sagte er sei nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Markus 10, Vers 45. Und während seines öffentlichen Wirkens sagte er mehrmals voraus, dass er die Römer nicht stürzen, sondern durch ihre Hand selbst sterben würde. Er sagte, dass dies der Plan sei. Er würde sterben, damit jeder, der auf ihn vertraut, leben könnte. Aber selbst seine Jünger haben das nicht verstanden. Dann, an einem schicksalhaften Freitag, nach nur ein paar Jahren öffentlicher Lehrtätigkeit, wurde Jesus an ein römisches Kreuz genagelt. Alle Hoffnung, dass er Gottes großer König sei, wurde ausgelöscht. Seine Jünger waren am Boden zerstört. Seine Mutter Maria von Nazareth und viele andere seiner Freunde sahen ihn sterben. Doch am folgenden Sonntagmorgen ging eine andere Maria, die aus einem anderen kleinen Örtchen namens Magdala stammte und daher auch Maria Magdalena genannt wurde, mit einigen anderen Anhängern Jesu zu dessen Grab. Die trauernden Frauen wollten dem Leichnam Jesu eine angemessene Bestattung zukommen lassen. Doch als sie zum Grab kamen, war es leer. Zwei Engel erschienen ihnen und erklärten, dass Jesus wieder zum Leben auferweckt worden war. Maria Magdalena traf Jesus dann sogar persönlich und lief mit ihren Begleiterinnen zurück zu den anderen Jüngern und erzählte ihnen, was sie gesehen und gehört hatten. Zunächst glaubten die Jünger die Geschichte der Frauen nicht. Doch dann offenbarte sich Jesus auch ihnen. Er sagte ihnen, dass sein Plan in Erfüllung gegangen war. Statt die Römer zu bezwingen, habe er die Sünde und den Tod besiegt, sodass jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, Gottes Vergebung empfangen und ewiges Leben bekommen würde. So steht es geschrieben, erklärte Jesus ihnen. Und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem. Lukas 24, die Verse 46 und 47. Das ist die Ostergeschichte knapp zusammengefasst. Der Gott des ganzen Universums wurde in die Armut hineingeboren, um für sie und mich zu sterben. Und dann auferweckt, sodass uns vergeben werden kann und wir über das Grab hinaus ewig leben können. Doch ist es nicht völlig naiv, das für wahr zu halten? Schließlich stellen manche ja in Frage, dass Jesus überhaupt gelebt hat. Hat Jesus überhaupt gelebt? Wenn Sie es für historisch zweifelhaft halten, dass Jesus von Nazareth tatsächlich gelebt hat, dann sind Sie in guter Gesellschaft. Eine im Jahr 2015 durchgeführte Umfrage ergab, dass 40% der Erwachsenen in Großbritannien der Meinung waren, dass Jesus keine reale historische Person war oder dass sie sich dessen zumindest nicht sicher waren. Doch die Belege für Jesu Leben sind unbestreitbar. So sagt der für seine Skepsis bekannte Neutestamentler Bart Ehrman, was auch immer sie sonst über Jesus denken, er hat auf jeden Fall existiert. Und das ist keine Minderheitenmeinung, wie Ehrman weiter ausführt. Sie wird quasi von jedem Experten auf diesem Planeten vertreten. Selbst wenn wir die Evangelien mal zur Seite legen, die grundlegenden Fakten über Jesu Leben werden auch von anderen frühen Dokumenten bestätigt, die von Leuten verfasst wurden, die Christen gar nicht schätzten. Aus diesen außerbiblischen Dokumenten wissen wir, dass Jesus ein jüdischer Rabbi aus dem ersten Jahrhundert war, der für Christus gehalten wurde. Unter dem römischen Statthalter Pilatus, der von 26-27 nach Christus bis 36-37 nach Christus in Judäa regierte, gekreuzigt und dann von seinen Nachfolgern wie ein Gott verehrt wurde. Wir wissen also, dass Jesus gelebt hat. Und doch wurden die Evangelien Jahrzehnte nach Jesu Tod geschrieben. Können wir ihre Berichte über sein Leben wirklich als glaubwürdig ansehen? Augenzeugenberichte. Ich schreibe diese Zeilen im Jahr 2022. 54 Jahre nach der Ermordung des Bürgerrechtsaktivisten Reverend Dr. Martin Luther King Jr. Wenn ich anstelle dieses Buches eine Biografie über Martin Luther King schreiben würde, könnte ich noch viele seiner engsten Mitarbeiter von damals befragen. Wenn ich dann zu ihnen sagen würde, sie können sich natürlich unmöglich daran erinnern, was Dr. King in den Tagen vor seinem Tod zu ihnen gesagt hat, dann würden mich diese anschauen, als wäre ich verrückt. Wie könnten sie sich denn nicht an seine Reden erinnern und an die privaten Gespräche mit ihm und an den schrecklichen Tag seiner Ermordung? Diese Momente haben ihr Leben verändert und seitdem reden sie immer wieder über ihren Helden. Auch die 4 neutestamentlichen Jesusbiografien wurden alle noch zu Lebzeiten der Augenzeugen geschrieben. Man ist sich relativ einig, dass das Markus-Evangelium am ältesten ist. Sein Autor war ein enger Vertrauter von Simon Petrus, einem der offiziellen 12 Jünger, die Jesus selbst berufen hatte. Experten glauben, dass das Markus-Evangelium wahrscheinlich zwischen 35 und 45 Jahren nach Jesu Tod oder sogar früher geschrieben wurde und dass es größtenteils auf Erinnerungen von Simon Petrus basiert. Nach antiken historischen Maßstäben gilt es als sehr früh, wenn jemand bereits 35 bis 45 Jahre nach dem Tod eines Menschen eine Biografie über ihn schreibt. Zum Vergleich: Die Biografien der römischen Historiker Sueton und Tacitus, die unsere ergiebigsten Quellen über das Leben des Kaisers Claudius sind, wurden wahrscheinlich mehr als 60 Jahre nach Claudius Tod geschrieben. Jesus hatte 12 offizielle Jünger, auch Apostel genannt, deren Aufgabe es war, ihrem Rabbi nachzufolgen und seine Worte auswendig zu lernen. Jesus hatte auch viele informelle Jünger, darunter auch viele Frauen, die mit ihm reisten und seine Worte förmlich aufsaugten. Nach Jesu Tod und Auferstehung machten diese Augenzeugen es zu ihrer Lebensaufgabe, anderen von dem zu erzählen, was Jesus gesagt und getan hatte. Die Evangelien wurden alle noch zu Lebzeiten dieser Zeugen verfasst und halten ihre Aussagen fest. Wie der britische Neutestamentler Richard Baucom gezeigt hat, weisen uns die Verfasser der Evangelien oft sogar auf die Augenzeugen hin, deren Erinnerungen sie wiedergeben, indem sie sie in den Erzählungen namentlich erwähnen. Das ist nicht dasselbe, als wenn wir uns heute an irgendwelche Dinge erinnern wollen, die wir mal vor Jahrzehnten am Rande mitbekommen haben. Es ist eher so, als würde man die Road Crew von U2 nach den Texten der ersten Lieder von Bono fragen und nach all den verrückten Dingen, die er auf der Tournee gemacht hat. Das Johannesevangelium ist wahrscheinlich das am spätesten geschriebene Evangelium, das wohl ca. 60 Jahre nach Jesu Tod entstanden ist. Das entspricht der Zeit, die zwischen Claudius' Tod und dem von Sueton und Tacitus verfassten Biografien verging. Im Gegensatz zu Sueton und Tacitus behauptete Johannes jedoch, dass er ein Augenzeuge von Jesu Leben und Sterben war und auch, dass er Jesus nach dessen Auferstehung gesehen hat. Es ist durchaus plausibel, dass Johannes Ende 70 oder Anfang 80 war, als er Dinge festhielt, die in seinen späten Teenagerjahren oder frühen 20ern passiert waren. Die Evangelien sind also so nah an Jesus dran, sowohl zeitlich als auch was den Kontakt zu den Augenzeugen angeht, dass wir sie als glaubwürdige, historische Berichte ansehen können. Doch woher wissen wir, dass ihre Schreiber das faktische Grundgerüst nicht mit fiktiven Passagen über Jesus ausgeschmückt haben, damit das Ganze besser in ihre eigene strategische Agenda passt? Und woher wissen wir, dass nicht andere, authentischere Lebensberichte über Jesus zurückgehalten wurden? Sind die Evangelien nicht nur Propaganda? In seinem Bestseller »Das Sakrileg« aus dem Jahr 2003 machte Autor Dan Brown die Idee populär, dass die wahre Lebensgeschichte Jesu von den Mächtigen der Kirche aus politischen Gründen verschwiegen wurde. Das Buch ist zwar eine spannende Lektüre, aber so weit von den historischen Fakten entfernt, dass sich sogar meine säkularsten Historikerfreunde von der Uni darüber geärgert haben. Während Robert von Ranke-Graves fiktives in »Ich, Claudius« innerhalb der von der Geschichte vorgegebenen Linien zeichnet, ist Brown eher ein Splatter-Painter. Er behauptet insbesondere, dass die vier neutestamentlichen Evangelien nicht unsere besten historischen Quellen über Jesus sind. Doch trotz seiner eigenen Skepsis gegenüber Jesus erklärt der Forscher und Bestsellerautor Bart Ehrman, dass die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes die ältesten und besten Informationsquellen über das Leben Jesu sind, die wir haben. Und diese Meinung teilen alle ernstzunehmenden Althistoriker jedweder Couleur, von hingegebenen evangelikalen Christen bis zu hartgesottenen Atheisten. Außerdem passt die Vorstellung, dass die Evangelien Propaganda der frühen Kirche sind, nicht so recht mit den Texten selbst zusammen. Die Apostel Jesu wurden zwar später zu Schlüsselfiguren in der Kirche des ersten Jahrhunderts, doch ist ihre Darstellung in den Evangelien geradezu peinlich. Wie oft zweifeln sie an Jesu Worten? Jesus selbst nennt sie sogar Kleingläubige, Matthäus 8, Vers 26. Petrus kommt dabei besonders schlecht weg. Als Jesus zum Beispiel zum ersten Mal seinen eigenen Tod ankündigt, versucht Petrus, ihm das auszureden. Und Jesus antwortet: Geh mir aus den Augen, du Satan! Markus 8, Vers 33. Später schwört Petrus, dass er bereit ist, mit Jesus zu sterben. Doch Jesus entgegnet ihm, dass Petrus ihn stattdessen noch in derselben Nacht dreimal verleugnen wird, dass er Jesus überhaupt kennt. Und Jesus behält recht. Markus 14, die Verse 26 bis 31 und 66 bis 42. Wenn in der frühen Kirche jemand die Möglichkeit gehabt hätte, die Geschichten über Jesus zu zensieren, dann wäre das Petrus gewesen. Dass sogar das Markus-Evangelium, das auf Zeugenaussagen von Petrus beruht, stellt Petrus in sehr unvorteilhaftem Licht dar. Hinzu kommt, dass die Rolle, die Frauen in allen Evangelien spielen, im krassen Gegensatz zur damaligen Kultur steht. Dazu später mehr. So sind in allen vier Evangelien Frauen die wichtigsten Augenzeugen der Auferstehung Jesu. Und das in einer Zeit, in der das Zeugnis einer Frau als nicht glaubwürdig galt. Wenn die Evangelisten wirklich etwas erfunden hätten, um die politische Agenda der frühen Kirche zu stützen, dann haben sie sich sehr dumm angestellt. Die Evangelien wurden also früh verfasst, basierten auf Augenzeugenberichten, werden von Experten als die besten historischen Quellen für Jesu Leben anerkannt und waren der Wahrheit offensichtlich so stark verpflichtet, dass sie sogar die Fehler der einflussreichsten christlichen Führer ihrer Zeit aufdeckten. Ehrman ist zwar der Meinung, dass die Evangelien unsere besten historischen Quellen über Jesus sind, doch behauptet er, dass sie trotzdem nicht so vertrauenswürdig sind, wie viele Christen denken. Denn wenn man sie miteinander vergleicht, stellt man viele Unterschiede fest. Hat er da recht? Widersprechen sich die Evangelien? In meiner wöchentlichen Bibellesegruppe führen wir gerade eine 2-Minuten-Zeugnisreihe durch, in der die verschiedenen Teilnehmer der Gruppe erzählen, wie sie zum Glauben an Jesus kamen. Wir stellen keinen Timer und die Leute reden meist länger. Und trotzdem werden hier sehr komprimierte Lebensgeschichten vorgetragen. Wenn wir diese Reihe nun ein zweites Mal durchführen würden, dann vermute ich, dass beim zweiten Mal jeder seine Geschichte etwas anders erzählen würde. Das würde besonders dann auffallen, wenn alles aufgezeichnet würde. Die Evangelien sind komprimierte Biografien, die die Jahre, in denen Jesus gelehrt und gewirkt hat, in Büchern zusammenfassen, die man in 2 bis 3 Stunden lesen kann. Johannes schließt sein Evangelium mit folgenden Worten: Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn das alles einzeln aufgeschrieben würde, ich denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten. Johannes 21, Vers 25. Wir wissen also, dass die Evangelisten extrem selektiv vorgegangen sind, nicht nur bei den Geschichten, die sie ausgewählt, sondern auch bei den Teilen, die sie besonders betont haben. Deswegen enthalten die Evangelien manchmal auch unterschiedliche Ausschnitte derselben Geschichte. Dabei sind die Evangelisten nicht nur nüchterne Historiker. Sie sind großartige Erzähler, die aus jedem Abschnitt das letzte Gramm an Bedeutung herausholen. Manchmal gehen sie nicht chronologisch vor und berichten zwei Geschichten direkt nacheinander, um auf einen bestimmten Punkt hinzuweisen. Manchmal legen sie den Fokus auf eine bestimmte Person in einer Geschichte. Im Markus-Evangelium lesen wir zum Beispiel, dass Jesus auf seinem Weg aus Jericho einen blinden Bettler namens Bartimäus heilt. Markus 10, die Verse 46 bis 52. Während Matthäus schreibt, dass Jesus dort zwei blinde Bettler heilt, deren Namen nicht genannt werden. Matthäus 20, die Verse 29 bis 34. Diese Geschichten scheinen sich zunächst zu widersprechen. Aber die Evangelisten heben in einer Geschichte häufig bewusst eine Person hervor. Und wir tun das doch auch, oder? Ich hatte zum Beispiel gerade ein Gespräch mit meiner Freundin Julie. Vielleicht erzähle ich später meinem Mann Brian davon. Wenn ich das tue, dann erwähne ich wahrscheinlich nicht, dass Grace auch dabei war. Denn Brian kennt Grace nicht und sie hat im Gespräch ohnehin keine große Rolle gespielt. Die Menschen, die Jesus in den Evangelien heilt, bleiben fast immer ohne Namen. Doch Markus hebt Bartimäus hier auch mit Namen hervor, weil dieser blinde Mann ein Augenzeuge Jesu wurde und vielleicht auch einigen damaligen Lesern des Markus-Evangeliums bekannt war. Wenn wir die Berichte der Evangelien miteinander vergleichen, müssen wir auch bedenken, dass die Evangelien ursprünglich auf Griechisch geschrieben wurden, das damals die Verkehrssprache im Römischen Reich war. Die Muttersprache der Juden zur Zeit Jesu war aber Aramäisch. Die Evangelisten haben also wahrscheinlich überwiegend vom Aramäischen ins Griechische übersetzt. So ähnlich ist das auch in meiner Bibellesegruppe, wo für mehrere Leute Englisch eine Zweitsprache ist. Als mein Freund Jorge aus Peru sein 2-Minuten-Zeugnis weitergegeben hat, hat er die Geschehnisse nicht nur stark zusammengefasst, er hat an manchen Stellen auch aus dem Spanischen ins Englische übersetzt. Dass die Evangelien auf Griechisch verfasst wurden, während Jesus wahrscheinlich auf Aramäisch gelehrt hat, bedeutet nun nicht, dass ihre Berichte über Jesus nicht vertrauenswürdig sind. Genauso wenig wie Jorges Erzählung seiner Glaubensreise plötzlich unglaubwürdig wird, weil er Teile davon in die gemeinsame Sprache der Gruppe übersetzt hat. Es ist aber mit ein Grund, warum Aussagen Jesu in den verschiedenen Evangelien leicht unterschiedlich wiedergegeben werden. Außerdem müssen wir bedenken, dass Jesus auf seinen Reisen wohl an verschiedenen Orten ähnliche Dinge gelehrt hat. Es gab ja damals noch keine YouTube-Videos, mit denen man seine Botschaft hätte verbreiten können. Wir sollten uns die Evangelien also nicht wie 4 verschiedene Zeugenaussagen vor Gericht vorstellen, die unabhängig voneinander wiedergeben sollen, was sich am Tag des Verbrechens zugetragen hat. Wir sollten sie uns eher wie 4 Grabreden vorstellen, die aus unterschiedlichen Perspektiven gehalten werden, aber aufeinander aufbauen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Matthäus und Lukas auf das Markus-Evangelium oder zumindest auf Teile davon zugreifen konnten, als sie ihre eigenen, wesentlich längeren Biografien über Jesus schrieben. Auch Johannes kannte wahrscheinlich das Markus-Evangelium. Diese 3 Schreiber ergänzten Berichte von den Augenzeugen, die sie kannten, und erzählten die Ereignisse auf ihre eigene Weise. Zusammenfassend können wir festhalten: Es stimmt weder, dass die Evangelien lange nach den Ereignissen geschrieben wurden, über die sie berichten, noch dass sie von Leuten geschrieben wurden, die keinen Zugang zu dem hatten, was Jesus tatsächlich gesagt und getan hat. Vielmehr wurden sie noch zu Lebzeiten der Männer und Frauen geschrieben, die Jesus überall hin begleiteten, und sie bieten uns komprimierte Biografien eines Mannes, der Hunderte von Kranken heilte und Hunderte Predigten in Dutzenden von Städten und Dörfern hielt. Nach jedem vernünftigen historischen Maßstab sind die Evangelien sehr gute Belege. Viel besser sogar als viele Dokumente über andere Personen der Antike, die wir als zuverlässig ansehen. Das Buch Ich, Claudius vermischt historische Fakten mit fiktiven Spekulationen über das Leben dieses unbekannten Kaisers. Es gibt jedoch gute Gründe zu glauben, dass Matthäus, Markus, Lukas und Johannes Fakten eben nicht mit Fiktion anreicherten. Vielmehr ermöglichen sie uns einen authentischen Zugang zu Augenzeugenberichten über die Person Jesus von Nazareth. Wenn sie sich die Freiheit genommen hätten, Dinge zu erfinden, dann bestimmt nicht das Versagen der Jünger oder die hervorstechende Rolle der Jüngerinnen. Besonders auf die Zeugen der Kreuzigung, der Grablegung und der Auferstehung. Was sollen wir also von diesem berühmtesten Tod der Menschheitsgeschichte halten? Das ist die Frage, mit der wir uns im nächsten Kapitel befassen wollen.